Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Diagnose austherapiert, wenn Krankenkassen nicht bezahlen wollen. Ein Feature von Eleni Klotzikas.
Ich wachte dann aus diesem Koma auf nach ein paar Wochen und dachte mir, wo bin ich da? Ich atme ja gar nicht. Wer atmet hier? Dann stelle ich fest, es atmet eine Maschine. Und irgendwas habe ich im Hals. Hoffentlich schlucke ich das nicht runter. Aber jetzt hole ich mal Hilfe, habe ich mir gedacht. Und will rufen und merke, ich kann gar nicht sprechen. Und jetzt kriege ich Panik. Ich sage, lieber Gott, was soll das hier? Was ist hier los?
Georg Barfuß war gefangen im eigenen Körper, bei vollem Bewusstsein. Guillain-Barré-Syndrom, kurz GBS, nennt sich diese seltene Erkrankung, bei der eine Autoimmunreaktion Entzündungen im Körper auslöst und Nervenfasern zerstört. Bei einem schweren Krankheitsverlauf sind die Betroffenen innerhalb von wenigen Minuten komplett gelähmt. 5 Jahre später erinnert sich Georg Barfuß immer noch haargenau, wie er sich dabei fühlte.
Ich mag das bitte wieder nie mehr erleben. Es ist die totale Hilflosigkeit, die totale Verlassenheit. Und nicht meinem größten Gegner würde ich sowas wünschen, weil das ist dermaßen hart zu ertragen. Aber man ist hinterher mächtig stolz, wenn man es geschafft hat.
Georg Barfuß hatte Glück im Unglück. GBS ist heilbar. Er bekam Medikamente und eine Blutwäsche. Danach begann ein jahrelanger Prozess der Rehabilitation, der bis heute andauert. Nervenfasern können sich zum Teil regenerieren. Der 76-Jährige musste aber wieder alles neu lernen. Zunächst kommunizierte er nur mit den Augen. Nach 5 Monaten lernte er wieder sprechen. Am Anfang brachte er nur Flüstertöne heraus. Aber jeder noch so kleine Erfolg gab ihm neue Motivation.
Und dann freut man sich riesig, dass man wenigstens diesen Piepslaut rausbringt. Und das ist sensationell. Und so kommt Stück für Stück immer mehr. Kann man sich vorstellen, wie immer Mischpult. Der Regler, Patient ist 0 und der Regler, Arzt oder Therapeut ist 100. Und jetzt Millimeter für Millimeter wird jetzt aneinander vorbeigeschoben. Der Patient kann immer mehr und der Therapeut tut immer weniger.
Doch wie hoch wird der Regler-Patient geschoben? Welchen Grad der Selbstständigkeit kann ein Patient zurückerlangen? Das hängt auch vom Willen der Kostenträger ab, weiter in die Rehabilitation ihrer Patienten zu investieren. Georg Barfuß war Abgeordneter des Bayerischen Landtags und Bürgermeister der Stadt Lauingen. Er ist privilegiert, denn er kann sich eine private Krankenversicherung leisten. Seine Kasse zahlt 9 Therapien die Woche. Darunter auch Hightech-Rehabilitation mit sogenannten Gangrobotern. Die werden eingesetzt, um Patienten wie Georg Barfuß wieder das Laufen beizubringen. Dafür fährt der 76-Jährige aus Lauingen in eine Fachklinik für neurologische Rehabilitation ins benachbarte Burgau, knapp 1 Autostunde von München entfernt. Chefarzt Professor Andreas Bender erklärt, warum er auf die Unterstützung der Roboter setzt.
Und was man aus der Rehabilitationsforschung weiß, ist, dass man sehr viele Wiederholungen braucht, um wieder etwas zu lernen. Genauso wie es beim Erlernen von Sportarten oder Musikinstrumenten ist, man muss immer wieder wiederholen. Und da kann der Roboter enorm hilfreich sein, weil die Patienten selbstständig in dem Roboter stehen mit einem Gewichtsentlastungssystem und der Roboter in einer Therapieeinheit 1000 oder über 1000 Schritte mit dem Patienten machen kann, was nie möglich wäre, wenn es alleine durch die Arbeit der Therapeuten erfolgen müsste.
Professor Barfuß, schon mal hinten.
Sorry, den Bob ist ein bisschen nach vorne.
Ja, genau. Okay. Dann machen wir die Sicherung hin.
Ein Therapeut schnallt dafür Georg Barfuß Füße an Pedale fest, die jeweils an Roboterarmen montiert sind.
So lang.
Ich sagen, so ist gut.
Ja. Dann wird die Schranke vorne zugemacht.
Mit Gurten, die an seinen Schultern befestigt sind, wird der 76-Jährige nun in den aufrechten Stand hochgezogen. Er hält sich an einer Stange fest. Die Roboterarme setzen nun seine Beine in Bewegung. Georg Barfuß macht Laufbewegungen, ohne sich dabei von der Stelle zu bewegen. Je nach Therapiefortschritt bewegen sich die Roboterarme weniger. Georg Barfuß lernt die Bewegungen immer mehr selbst zu initiieren.
Natürlich kann ich jetzt schon mehr als vor 2 Jahren. Aber vor 2 Jahren war es tatsächlich so, dass die Maschine mich bewegt hat. Und dass das ein wunderbares Gefühl war, der Hoffnung, oh ja, vielleicht kann ich ja doch irgendeines Tages mal wieder gehen.
Doch nicht jeder Patient hat Zugang zu solchem medizinischen Fortschritt. Steffen Schachschneider leidet oft an depressiven Verstimmungen. Den Kampf mit seiner Krankenkasse um weitere Rehabilitation erlebt er als psychisch belastend. Im Alter von 49 Jahren hat der ehemalige Busfahrer aus Berlin einen schweren Schlaganfall erlitten. 5 Monate war er in einer Reha-Klinik. Eine Sprach- und Gehbehinderung sind geblieben. Er ist bei einer gesetzlichen Krankenkasse versichert. Und die bezahlt nur noch 2-mal die Woche jeweils 1/2 Stunde Physio- und Ergotherapie. Weitere Reha-Maßnahmen lehnt die Kasse ab. Auch eine Therapie mit Gangrobotern. Für Steffen Schachschneider ist das bitter, denn er hatte bei einer Probestunde, die er selbst bezahlt hat, neuen Lebensmut geschöpft.
Wenn man auf einen Rollstuhl angewiesen ist und man steht mal wieder auf eigenen Beinen, ist das Gefühl unglaublich schön.
In der modernen Neurorehabilitation werden unterschiedliche Gangroboter eingesetzt. Steffen Schachschneider trug bei seinem Probetraining ein mobiles Exoskelett am Körper. Das ist mit Sensoren und Motoren ausgestattet. Die Sensoren messen die vorhandenen Restmuskelfunktionen. Gerade bei Patienten, die lange im Rollstuhl saßen, haben sich die Muskeln abgebaut. Der Roboter errechnet, wie viel Kraft noch fehlt, um einen Schritt auszuführen, und ersetzt diese durch Motoren. Er bringt Patienten an ihre Leistungsgrenze. Sie trainieren so Muskelkraft und Gleichgewichtssinn. Die Probestunde war für Steffen Schachschneider anstrengend. Doch er fühlte sich währenddessen und auch danach sehr gut. Auch seine Ergotherapeutin, die ihn zur Probestunde begleitet hat, war begeistert. Beide schauen sich das Video an, das sie von dem Probetag gedreht haben.
Es war schon sehr bewegend, einfach zu sehen, wie Herr Schachschneider alleine losläuft. Klar mit der Unterstützung des Roboters, aber dieses alleine Gehen nach vorne, also das war wirklich sehr bewegend. Also es war eindrucksvoll. Er war wirklich so motiviert, nach diesem ersten Training weiterzumachen, um wirklich noch selbstständiger zu werden und sicherer zu werden und ja, vielleicht wirklich wieder ein bisschen mehr Lebensqualität dadurch zu erlangen.
Seine Chancen, mit Hilfe des Robotertrainings das Gehen wieder zu erlernen, stehen gut, sagt sein Neurologe. Würde er über längere Zeit trainieren, könnte er vielleicht irgendwann kleinere Strecken mit Hilfe eines Gehstocks wieder selbstständig laufen. Steffen Schachschneider beantragt daraufhin die Therapie bei seiner Krankenkasse, die zunächst ein Gutachten seines Neurologen fordert. Dieser hält in einem Befundbericht fest, dass bei Steffen Schachschneider bereits nach einer 4-wöchigen robotergestützten Intensivtherapie eine deutliche Verbesserung eintreten könnte. Voller Hoffnung reicht Steffen Schachschneider das Schreiben seines Arztes mit der positiven Prognose bei der Technikerkrankenkasse ein. Doch diese lehnt trotzdem ab. Sie schreibt ihm:
Bei dem Bewegungstraining mit Gangrobotern handelt es sich nicht um ein anerkanntes Heilmittel. Zur muskulären Stärkung nach Kleinhirninfarkt sind Maßnahmen der Ergo- und Physiotherapie verfügbar, welche bei konsequenter Inanspruchnahme vergleichbare Effekte erzielen können. Die Überlegenheit der Einbeziehung eines Gangroboters ist für das vorliegende Krankheitsbild nicht mit hinreichender Evidenz belegt.
Die TK beruft sich dabei auf Studienanalysen von Jan Mehrholz, Professor für Physiotherapie an der staatlich anerkannten Hochschule für Gesundheit in Gera. Den Wissenschaftler überrascht die Argumentation der Kasse. Denn zusammen mit anderen Wissenschaftlern hatte er herausgefunden, dass gerade bei Schlaganfallpatienten die Überlegenheit des Einsatzes von Gangrobotern erwiesen ist. 90 Studien aus aller Welt haben die Wissenschaftler ausgewertet.
Also unsere Analysen zeigen ganz eindeutig, dass jede 7. Gehbehinderung nach Schlaganfall vermeidbar wäre. Und das bedeutet, dass viel mehr Patienten eigentlich mobil sein könnten nach Schlaganfall. Unsere aktuelle Studienlage sagt, dass sich die Alltagsaktivität, die muskulären Funktionen als auch die Kraft von Patienten nach Schlaganfall deutlich verbessern lassen, wenn sie denn mit robotergestützten Geräten arbeiten. Wir haben teilweise durch die Zusammenlegung von Studien in Meta-Analysen mehrere tausend Patienten, die untersucht wurden. Und das könnte durchaus ein gutes Indiz für hinreichende Evidenz sein.
Doch was hinreichende Evidenz ist, also ausreichende wissenschaftliche Beweise für die Überlegenheit einer neuen Therapie, das entscheidet allein der gemeinsame Bundesausschuss, kurz GBA. Das Selbstverwaltungsgremium besteht aus Vertretern der gesetzlichen Krankenkassen, der Vertragsärzteschaft sowie der Krankenhäuser. Es bestimmt, welche neuen Therapien in den sogenannten Heilmittelkatalog der gesetzlichen Krankenkassen aufgenommen werden. Auf Anfrage von Deutschlandfunk Kultur erklärt das Gremium, eine vielversprechende Studienlage allein reiche nicht aus. Der gemeinsame Bundesausschuss erwarte noch dieses Jahr die Veröffentlichung einer fachärztlichen Leitlinie. Bisher gelten Physio- und Ergotherapie als zugelassene Heilmittel. Doch der Heilmittelkatalog hängt dem medizinischen Fortschritt weit hinterher, kritisiert Professor Jan Mehrholz.
Die Therapieangebote, die in den letzten 30 Jahren wissenschaftlich evidenzbasiert befunden wurden, die finden sich eben nicht im Heilmittelkatalog. Und ich denke, die haben einen hohen Nachholbedarf, um eben moderne therapeutische Mittel oder andere Therapien in den Heilmittelkatalog zu bringen.
Der Gesundheitsökonom Professor Boris Augurski von der Stiftung Münch fordert daher, die hohen Zugangshürden für innovative Therapien zu senken.
Also wenn man tatsächlich feststellt, es gibt vielleicht keine hinreichende Evidenz, aber Indizien, dass eine neue Behandlungsmethode Nutzen stiftet, dann sollte man die nicht ablocken, sondern sollte man schauen, dass man eine Probephase zulässt, vielleicht 2 Jahre, wo die neue Behandlungsmethode angewandt wird in der Praxis, in der Versorgung. Und nach 2 Jahren schaut man dann, wie lief das? Gibt es jetzt die hinreichende Evidenz? Dann dürfen sie weiter bleiben, sind sie drin. Gibt es die dann immer noch nicht, dann müssen sie aber raus.
Private Krankenversicherungen sowie die deutsche gesetzliche Unfallversicherung haben keinen Zweifel an der Überlegenheit der robotergestützten Therapie. Sie zahlen diese modernen Hightech-Therapien, auch bei chronischen Patienten. Das bedeutet, dass Menschen, die während der Arbeit oder auf dem Schulweg durch einen Unfall verunglücken und an den Folgen eines Schädel-Hirn-Traumas oder einer Rückenmarksverletzung leiden, bessere Chancen auf Rehabilitation haben als Menschen, die in ihrer Freizeit einen Unfall erleiden oder erkranken. Den Krankenkassen fehle der ökonomische Anreiz, in teure und innovative Reha-Maßnahmen zu investieren, kritisiert Professor Augurski.
Die Unfallversicherung finanziert alles aus einer Hand. Wenn sie dann Reha zahlt und davon einen Nutzen hat, bleibt es bei ihr. Bei der Krankenkasse ist es so, wenn sie eine Reha-Maßnahme machen, muss die Krankenkasse die bezahlen. Und wenn sie erfolgreich sind, indem sie zum Beispiel Pflegebedürftigkeit damit vermindern oder sogar ganz verhindern, dann profitiert die Pflegeversicherung davon. Und weil das nicht zusammenfällt, hat die Krankenkasse eigentlich keinen Anreiz, das zu tun.
Das zeigt sich auch in den Zahlen, die der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen jedes Jahr veröffentlicht. Die Ausgaben für Rehabilitations- und Vorsorgeleistungen lagen 2017 gerade einmal bei 1,6%, die für Arzneimittel dagegen bei 17,3%.
Wenn hier hinten steht, ist schwierig.
Da würde ich es voll auskippen.
Steffen Schachschneider kann seinen Alltag nur noch mit Hilfe anderer bewältigen. Die Pflegekasse zahlt ihm monatlich um die 500 Euro. Im Moment unterstützt ihn täglich seine 76-jährige Mutter. Sie geht einkaufen, kocht, putzt und hilft ihm vom Rollstuhl in den Sessel oder ins Badezimmer. Oft liegt Sibylle Schachschneider nachts wach. Beunruhigende Gedanken schießen ihr dann durch den Kopf.
Was ist, wenn ich mal nicht mehr bin? Denn mit den Pflegeeinrichtungen, die haben kein Personal. Was wird aus ihm? Das sind ganz schreckliche Sorgen, die ich habe.
Auch Steffen Schachschneider hat Zukunftsängste. Anstatt Geld für seine Pflege zu bekommen, würde er es vorziehen, wenn seine Krankenkasse mehr in seine Rehabilitation investieren würde. Er kann nicht verstehen, dass sie ihm das Leben jetzt so schwer macht. Schließlich hat er sich in dieses Leben mit aller Kraft zurückgekämpft. Er hatte großes Pech, denn sein Schlaganfall wurde spät erkannt. Sein Gehirn wurde nicht ausreichend mit Blut versorgt. Innerhalb weniger Minuten sterben dabei die ersten Zellen ab. Vergeht noch mehr Zeit, gehen ganze Hirnareale zugrunde. Bei Steffen Schachschneider war es fast zu spät. Nach einer Operation fiel er ins Koma und musste künstlich beatmet werden. Die Ärzte hatten ihn fast aufgegeben. Sie erwogen, ihn bei leiser Musik einschlafen zu lassen. Seiner Mutter legten sie bereits nahe, die Beerdigung zu organisieren. Sibylle Schachschneider erinnert sich.
Und dann bin ich ins Beerdigungsinstitut gegangen und habe alles schon mit meiner Nachbarin, ich habe mich da nicht alleine reingetraut. Da haben wir dann alles gekauft und dann. Aber das sollte nicht sein. Er lacht ja immer. Vielleicht war das gut, dass ich das gemacht habe.
Sibylle Schachschneider lacht und weint gleichzeitig, wenn sie an diese Zeit vor knapp 5 Jahren zurückdenkt. Stundenlang hat sie damals täglich an dem Krankenbett ihres Sohnes gesessen und wollte die Hoffnung nicht aufgeben. Und plötzlich bewegten sich seine Lippen. Ihr Sohn war aus dem Koma aufgewacht.
Und ich habe dann sogar gehört, abends mal, dass er anfing, ein bisschen zu sprechen. Da habe ich gesagt, mein Sohn hat heute Mama gesagt. Und das wurde jeden Tag mehr.
Doch das Leben hat sich für den heute 55-Jährigen seit dem Schlaganfall komplett verändert. Früher liebte er es, mit seinem Rennrad die Welt zu bereisen. Einmal ist er über die Alpen geradelt, von München nach Venedig und zurück. Wie ein Denkmal steht sein Rennrad heute noch in seinem Schlafzimmer, neben dem sperrigen Rollstuhl, dem ihm die Krankenkasse zur Verfügung gestellt hat. Sein größter Wunsch ist es, wieder selbstständiger zu werden. Er vereinsamt zunehmend. Freunde kommen nur noch selten zu Besuch.
Und manchmal überkommt mich so eine Traurigkeit, dass man fast überhaupt so nichts mehr Lust hat.
Okay, Steffen, du bestimmst das Tempo.
Seine Ergotherapeutin Barbara Sänger-Heider, die ihn zweimal die Woche besucht, versucht ihn dann psychisch wieder aufzubauen. Manchmal übt sie mit ihm auch ein paar Schritte am Rollator. Doch nach kurzer Zeit sind beide erschöpft.
Also wir kommen so natürlich nicht sehr viel weiter, weil einfach vom Gleichgewicht her und von diesen taktischen Bewegungen, die Herr Schachschneider hat, wir da einfach an der Grenze sind.
Die Therapeutin bezweifelt, dass sie mit ergotherapeutischen Mitteln zweimal die Woche vergleichbare Erfolge wie mit der robotergestützten Intensivtherapie erzielen kann. So wie Steffen Schachschneider erleben es viele Versicherte. Die Bereitschaft der gesetzlichen Kassen, weiter in die Rehabilitation zu investieren, ist gering. Denn Schlaganfallpatienten gelten nach spätestens einem Jahr als austherapiert. Doch diese Doktrin sei veraltet, sagt Professor Andreas Bender vom Neurologischen Therapiezentrum in Burgau.
Klassisches Lehrbuchwissen ist tatsächlich, dass es gewisse Zeitfenster gibt, in denen Patienten Fortschritte machen können. Und diese Zeitfenster schließen sich dann allmählich und dann ist sozusagen ein stabiler Zustand erreicht. Man weiß jetzt aber schon seit Längerem, dass das nicht so ist, sondern dass tatsächlich langfristig es zu weiteren Verbesserungen kommen kann. Es ist eine Frage, wie viel investiert wird.
Diese Erkenntnis scheint bei den Entscheidern im Gesundheitswesen nicht durchgedrungen zu sein. Schon deshalb hat Professor Andreas Bender beschlossen, selbst eine Studie durchzuführen, die sogenannte Teamstudie.
Mit der Teamstudie wollten wir überprüfen, ob Patienten, die in einer chronischen Phase nach einer Hirnschädigung sind, mehr davon profitieren, wenn man eine intensive, vierwöchige, sehr zielorientierte Therapie durchführt, als es die normale Versorgungsrealität so ermöglichen würde mit 2, 3, 4 Mal pro Woche Physiotherapie oder Ergotherapie. Hierzu haben wir die Patienten über 4 Wochen werktäglich einbestellt und behandelt und eine Kontrollgruppe blieb eben in ihrem normalen Umfeld.
Die Teamgruppe erhielt 4 Stunden täglich Therapien. Bei Patienten, die das Gehen wieder erlernen wollten, wurden auch Gangroboter eingesetzt. Die Kontrollgruppe dagegen erhielt nur ein paar Mal die Woche 1 Stunde Physio- und Ergotherapie. Vor dem Experiment mussten sich alle Patienten konkrete Ziele setzen. Am Ende wurden beide Gruppen verglichen.
Da haben wir festgestellt, dass es durch dieses intensive 4-wöchige Therapieprogramm, dass 60% der Patienten dort ihre Ziele erreicht haben, hingegen aber nur ungefähr 20% der Patienten, die in ihrer normalen Versorgungssituation geblieben sind. Und wenn man sich diese Patientengruppe dann im Verlauf von einem Jahr noch näher angeschaut hat, am Ende dieses Jahres hatten alle Patienten diese besondere Therapieform erhalten. Dann kam es da zu weiteren Verbesserungen der Lebensqualität, der Selbstständigkeit im Alltag, geringerer Pflegebedarf. Was aus unserer Sicht ein Plädoyer dafür ist, dass es eben sinnvoll ist, nicht so sehr Therapie mit der Gießkanne zu machen, sondern ganz zielorientiert und wenn es sein muss, eben auch intensiv an einem Ziel zu arbeiten.
Möglich ist das, weil das menschliche Gehirn im Vergleich zu anderen geschädigten Organen ganz besondere Fähigkeiten hat. Es agiert von sich aus intelligent und kann sich wieder neu organisieren. Neuroplastizität nennt man diese Eigenschaft.
Und das bedeutet, dass das Gehirn in der Lage ist, wenn man es nur genügend dazu stimuliert und anreizt, sich so zu verändern, dass Funktionen verschoben werden von einem geschädigten Hirngebiet in ein nicht geschädigtes Hirngebiet und von diesem Gebiet dann übernommen werden. Das heißt, da sind auch langfristig nach einer Hirnschädigung Umbauvorgänge im Gehirn möglich, die dazu führen können, dass Funktionen wiedererlernt werden.
Jährlich erleiden in Deutschland rund 270.000 Menschen einen Schlaganfall. Da sich die Akutmedizin in dem Bereich verbessert hat, überleben heute mehr Menschen als noch vor vielen Jahren einen schweren Schlaganfall. Doch die meisten sind danach schwer behindert. Sie über viele Jahre intensiv zu therapieren, wäre kostenintensiv. Doch Professor Bender glaubt, dass sich diese Investition am Ende für die Krankenkassen sogar auszahlen würde.
Andererseits spart man sich ja aber auch möglicherweise langfristig gesehen was dadurch ein, dass die Patienten aktiver werden, weniger Arztbesuche haben, das Umfeld weniger oft krank wird, weil die Patienten mehr selbstständig sind, weniger Begleiterkrankungen und Komplikationen auftreten.
Ein weiterer Beweis dafür, dass es sich lohnt, langfristig in die Rehabilitation zu investieren, ist sein Patient Georg Barfuß. Beim Guillain-Barré-Syndrom sind nicht die Gehirnzellen geschädigt, sondern die peripheren Nerven. Sie durchziehen den gesamten Körper. Nur durch intensives Training mit moderner Technologie kann Georg Barfuß heute sogar wieder einige Schritte laufen. Ein Dreivierteljahr hat er zweimal die Woche auf dem Gangroboter trainiert. Inzwischen übt er das Gehen im Garten des Therapiezentrums mit Nordic Walking Stöcken. Sein Therapeut läuft nur zur Sicherheit neben ihm her.
Ja. Und da ist mein Rekord, gut. 53 Meter frei gehen. Also auch hier kommen wir voran. Aber die Sturzgefahr wäre viel zu groß, das, sage ich mal, in freier Wildbahn zu machen oder ohne Therapeutin. Das geht noch lange nicht. Also ein Jahr müssen wir noch hart arbeiten, dann könnte es vielleicht klappen.
Dass die nächsten 500 Meter so weitergeht, haben wir nichts dagegen.
Georg Barfuß findet es ungerecht, dass die meisten Betroffenen keinen Zugang zu moderner Rehabilitation haben. Dem gemeinsamen Bundesausschuss hat er einen Brief geschrieben. Darin fordert er, Robotertherapie auch in die Versorgung der gesetzlichen Krankenkassen aufzunehmen. Sein Brief blieb unbeantwortet.
Es macht doch keinen Sinn zu sagen, wir brauchen die neuesten Autos und da muss der Katalysator drin sein und da muss das drin sein. Aber an den Maschinen, wo man den Menschen wieder helfen kann, würde dann gespart. Und da meine ich, sollten die Krankenkassen mal überlegen, wie die Produktivität des Genesungsprozesses durch solche Maschinen beschleunigt wird. Ohne die Maschine hätte ich das so schnell nicht geschafft, wie das jetzt der Fall ist.
Gestützt auf seinen Rollator geht Georg Barfuß für kleinere Erledigungen schon allein aus dem Haus. Und der 76-Jährige hat noch viel vor.
Mein Ziel ist, dass ich wieder am Leben ganz normal teilnehmen kann. Und mit Ihnen in Berlin am 1. Mai im Tiergarten tanzen. Ganz einfach.
Okay. Georg Barfuß hat nicht nur Glück, dass seine Krankenkasse viel Geld für seine Rehabilitation ausgibt, sondern auch, dass ein Gangroboter in seiner Nähe verfügbar war. Das Therapiezentrum Burgau ist eine der wenigen neurologischen Reha-Kliniken, die einen Therapieroboter angeschafft hat. Je nach Modell kosten diese um die 400.000 Euro. Und nur wenige Klinikbetreiber sind bereit, dafür so viel Geld auszugeben. Denn der Kostendruck in der Branche ist enorm gestiegen. Die Krankenkassen können sich aussuchen, mit welcher der über 1.000 Reha-Kliniken sie Verträge abschließen. Und das hat in den letzten Jahren zu einem vernichtenden Preiskampf geführt, beklagt Thomas Bublitz vom Bundesverband Deutscher Privatkliniken.
Die Krankenkassen legen natürlich Wert darauf, dass Preisvereinbarungen möglichst niedrig sind, kokettieren natürlich auch damit, dass man ja nicht abschließen müsse. Man könne ja auch zu einer anderen Klinik gehen und mit dieser eine Vereinbarung schließen. Das ist eigentlich die Regel. Was wir hier an Besonderheit im Reha-Bereich erleben, ist, dass wir keinerlei Vorgaben haben, wie Preise zustande kommen. Es gibt eben keine verbriefte gesetzliche Regelung, die Leistungen, die zum Beispiel nach der Ansicht der Fachgesellschaften, nach Ansicht der Mediziner erbracht werden müssen, wie die in einen Preis zu kalkulieren sind. Und das führt eben dazu, dass wir eben häufig echt nur einen Preiswettbewerb führen. Das heißt, der niedrigste Preis entscheidet.
Thomas Bublitz hat ein Gutachten in Auftrag gegeben. Es zeigt, dass die Preise im Schnitt um 30% niedriger liegen, als Kliniken für eine gute Rehabilitation berechnen müssten. Mitunter sind einzelne Tagessätze so niedrig kalkuliert, dass Thomas Bublitz vom Bundesverband Deutscher Privatkliniken sich wundert, wie man überhaupt unter diesen Umständen therapeutische und medizinische Leistungen inklusive Vollverpflegung anbieten kann.
Um es auf den Punkt zu bringen, eine Übernachtung in einem Berliner Hotel mit Frühstück ist unter Umständen teurer als ein Therapietag in einer Reha-Klinik, an dem sich viele Mitarbeiter um das Wohl eines Patienten kümmern und um Wiederherstellung von Gesundheit bemühen. Das ist schon eine Schieflage, die, glaube ich, dauerhaft so nicht bleiben wird. Wenn sich das nicht ändert, haben wir die große Sorge, werden leistungsfähige Reha-Strukturen vom Markt verschwinden.
Spielraum für Investitionen bleibt da nicht. Wer unter diesen Bedingungen trotzdem in moderne Ausstattung investiert, droht pleite zu gehen. Auch die Dr. Becker Klinikgruppe, die deutschlandweit 8 Reha-Kliniken betreibt, hat sich Gangroboter angeschafft und bekam den Druck der Krankenkassen zu spüren, sagt Geschäftsführer Bastian Liebsch.
Also dadurch, dass wir relativ hochpreisig sind für das, was wir auch an Qualität anbieten, schicken uns die Krankenkassen weniger Patienten. Man kann auch weiterhin einfach die Leute Körbe flechten lassen oder einfach auf dem Pexiball balancieren lassen. Da werden sie aber nie die gleichen Effekte erzielen wie halt mit diesen modernsten Therapiemitteln. Das alles hat einfach seinen Preis und muss refinanziert werden.
Das Unternehmen kann den Verlust nur dadurch ausgleichen, dass die Deutsche Rentenversicherung die Therapieplätze der Dr. Becker Kliniken nun mit ihren Patienten häufiger belegt. Das sind meist Betroffene, die wieder für das Berufsleben fit gemacht werden sollen. Schwerstbetroffene haben jedoch immer weniger Zugang zu modernen Reha-Kliniken. Was das bedeutet, hat auch Steffen Schachschneider erlebt. Er wurde, nachdem er aus dem Koma aufgewacht war, in eine Reha-Klinik außerhalb von Berlin verlegt. Gangroboter gab es dort nicht und auch nicht alle Therapien konnte er machen, denn es fehlte Personal. Sowohl Therapeuten als auch Pflegekräfte. Sibylle Schachschneider kam ihren Sohn täglich besuchen und half ihm. Andere Patienten baten sie verzweifelt um Hilfe. Sie wurden wochenlang nicht gewaschen.
Die haben gefragt, ob ich ihnen helfe beim Duschen, die eine Mal. Ihr Sohn hat es ja gut, sie kommen jeden Tag und sie helfen ihnen immer beim Duschen. Ich möchte so gerne auch mal meinen Kopf hier waschen haben und mal duschen. Ja, aber ich durfte es doch nicht.
Den meisten Patienten fiel es schwer, unter diesen Bedingungen Fortschritte zu machen. Steffen Schachschneider verbrachte 5 Monate in der Reha-Klinik. Er lernte dort immerhin wieder sprechen, aufrecht sitzen und schlucken. Die Probestunde mit dem Gangroboter hat er Jahre später in einer Robotikambulanz ganz in der Nähe seines Wohnortes gemacht. Dass seine Krankenkasse die Erfolgsaussichten der Robotertherapie, die sein Neurologe bestätigt, ignoriert, kann er nicht verstehen. Auf Anfrage von Deutschlandfunk Kultur erklären die Techniker Krankenkasse und der Medizinische Dienst der Krankenversicherung Berlin-Brandenburg, kurz MDK, dass sie sich an die Vorgaben des gemeinsamen Bundesausschusses halten müssen. Dass es nach dem Robotertraining bei Steffen Schachschneider zu einer Verbesserung kommen kann, bestreiten weder die Kasse noch der MDK. Die Kosten für außervertragliche neue Behandlungsmethoden könne die Kasse jedoch nur dann übernehmen, wenn der Versicherte unter anderem an einer lebensbedrohlichen Erkrankung leide. Steffen Schachschneider empfindet das als zynisch, denn er möchte ein würdevolles Leben führen, ohne dass ihn jemand auf die Toilette oder ins Bad begleiten muss. Auch seine Therapeutin findet das ungerecht.
Das macht mich dann richtig wütend, wo ich denke, also es wäre doch wirklich ein Versuch wert, dass man sagt, okay, wir bewilligen 10-mal und wir gucken wirklich nach 10-mal, wo stehen wir. Und dann kann man doch neu entscheiden. Aber die Chance wird ja schon gar nicht gegeben.
Gegen den Ablehnungsbescheid seiner Krankenkasse hat Steffen Schachschneider Widerspruch eingelegt. Doch auch der wurde abgelehnt. Nun will er sparen, um die Therapie selbst zu bezahlen. Den Kampf für mehr Lebensqualität hat er noch nicht aufgegeben.
Diagnose austherapiert, wenn Krankenkassen nicht bezahlen wollen, das war ein Feature von Eleni Klotzikas. Die Regie hatte Frank Merfurt, an der Technik saß Ralf Perz, es sprach die Autorin.